Katharina Thalbach liest Lord Arthur Savills Verbrechen von Oscar Wilde.
Lord Arthur Savills Verbrechen. Eine Studie über Pflicht. Kapitel 1. Es war Lady Windermeres letzter Empfang vor Ostern. Und Bentinck House war noch überfüllter als sonst. 6 Kabinettsminister waren mit ihren Ordenssternen und Bändern direkt vom Lever des Präsidenten gekommen. All die hübschen Frauen trugen ihre elegantesten Roben und am Ende der Gemäldegalerie stand die Fürstin Sophia von Karlsruhe, eine gewichtige, tatarisch aussehende Dame mit winzigen schwarzen Augen und wundervollen Smaragden, die mit lautstarker Stimme schlechtes Französisch redete und über alles, was man ihr sagte, unmäßig lachte. Es war ohne Zweifel ein erstaunliches Sammelsurium von Leuten. Prächtige Pairsgattinnen plauderten leutselig mit hitzigen Radikalen. Beliebte Prediger streiften die Rockschöße bedeutender Skeptiker. Ein ganzes Rudel Bischöfe folgte einer beliebten Primadonna auf Schritt und Tritt von einem Zimmer ins andere. Und auf der Treppe standen, als Künstler verkleidet, mehrere Mitglieder der Royal Academy. Und es hieß, zu einem gewissen Zeitpunkt habe das Speisezimmer geradezu gestrotzt von Genies. Es war in der Tat einer von Lady Windermeres besten Abenden, und die Fürstin blieb fast bis 23:30. Sobald sie gegangen war, kehrte Lady Windermere in die Gemäldegalerie zurück, wo ein berühmter Nationalökonom einem entrüsteten ungarischen Virtuosen mit feierlichem Ernst die wissenschaftliche Theorie der Musik erläuterte und begann sich mit der Herzogin von Paisley zu unterhalten. Sie sah wunderschön aus, mit ihrem edlen Elfenbeinhals, ihren großen blauen Vergissmeinnicht-Augen und dem Goldhaar, das in schweren Docken um ihren Kopf gewunden war. Orpür war es, nicht von der fahlen Strohfarbe, die sich heutzutage den liebenswürdigen Namen Gold anmaßt, sondern Gold, wie es in Sonnenstrahlen verwoben oder in seltenem Bernstein verborgen ist. Und es gab ihrem Gesicht etwas von der lichten Umrahmung einer Heiligen und nicht wenig von dem Reiz einer Sünderin. Sie war ein nicht alltägliches Studienobjekt für einen Psychologen. Schon früh in ihrem Leben hatte sie die bedeutende Wahrheit entdeckt, dass nicht so nach Unschuld aussieht wie Unbesonnenheit und durch eine Reihe leichtsinniger Eskapaden, die zur Hälfte völlig harmlos waren, hatte sie sich alle Sonderrechte einer Persönlichkeit erworben. Mehr als einmal hatte sie ihren Gatten gewechselt. Tatsächlich schreibt ihr das Pairs-Verzeichnis 3 Ehen zu. Doch da sie niemals ihren Liebhaber gewechselt hatte, war die Welt es seit langem müde geworden, über sie zu lästern. Sie war jetzt 40 Jahre alt, kinderlos und von jener unbändigen Vergnügungssucht, die das Geheimnis ist, jung zu bleiben. Plötzlich sah sie sich begierig in dem Raum um und fragte mit ihrer klaren, tiefen Altstimme, »Wo ist mein Chiromant?« »Ihr was, Gladys?« rief die Herzogin in unwillkürlichem Erschrecken. »Mein Chiromant, Herzogin. Ich kann im Augenblick nicht ohne ihn leben.« »Liebe Gladys, Sie sind immer so originell«, murmelte die Herzogin, während sie sich zu erinnern suchte, was ein Chiromant wohl sei, und hoffte, es sei nicht dasselbe wie ein Chiropodist. »Regelmäßig 2-mal in der Woche kommt er und sieht sich meine Hand an«, fuhr Lady Windermere fort, »und das macht er überaus interessant.« »Gütiger Himmel«, dachte die Herzogin, »also ist er doch eine Art Chiropodist. Wie grässlich. Hoffentlich ist er wenigstens Ausländer. Dann wäre es nicht ganz so arg.« »Ich muss Sie unbedingt mit ihm bekannt machen.« »Mit ihm bekannt machen?« rief die Herzogin. »Sie wollen doch nicht etwa sagen, er sei hier?« Und sie hielt Ausschau nach einem kleinen Schildpattfächer und einem sehr zerschlissenen Spitzenschal, um in kürzester Frist zum Aufbruch bereit zu sein. »Natürlich ist er hier. Nicht im Traum würde ich daran denken, ohne ihn eine Gesellschaft zu geben. Er sagt, meine Hand sei ausgesprochen psychisch. Und wenn mein Daumen ein ganz klein wenig kürzer wäre, so hätte ich eine eingefleischte Pessimistin abgegeben und mich in ein Kloster zurückgezogen.« »Oh, ich verstehe«, sagte die Herzogin mit einem Gefühl großer Erleichterung. »Vermutlich ist er einer, der die Geschicke voraussagt.«
»Und die Missgeschicke«, antwortete Lady Windermere, »jede Menge davon.
Nächstes Jahr befinde ich mich zum Beispiel in großer Gefahr, sowohl zu Lande wie zur See. Deshalb werde ich in einem Ballon leben und jeden Abend mein Essen in einem Korb heraufziehen. Das steht alles auf meinem kleinen Finger geschrieben oder in meiner Handfläche. Ich habe vergessen, wo. Aber das heißt zweifellos, die Vorsehung versuchen, Gladys. Meine liebe Herzogin, gewiss kann die Vorsehung bis dahin der Versuchung widerstehen. Ich glaube, jeder sollte sich einmal im Monat aus der Hand lesen lassen, damit er weiß, was er nicht tun darf. Natürlich tut man es dann doch, aber es ist so angenehm, gewarnt zu sein. Wenn jetzt nicht jemand sofort Mr. Podgers holt, werde ich wohl selbst gehen müssen. »Lassen Sie mich gehen, Lady Windermere«, sagte ein hochgewachsener, hübscher junger Mann, der dabei stand und mit amüsiertem Lächeln der Unterhaltung zuhörte. »Vielen Dank, Lord Arthur, aber ich fürchte, Sie würden ihn nicht erkennen. Wenn er so wundervoll ist, wie Sie behaupten, Lady Windermere, könnte ich ihn schwerlich verfehlen. Sagen Sie mir, wie er aussieht, und ich bringe ihn sogleich zu Ihnen.« »Nun, er sieht nicht im geringsten nach einem Chiromanten aus. Ich meine, er sieht weder geheimnisvoll noch esoterisch noch romantisch aus. Er ist ein kleiner, stämmiger Mann mit einem drolligen Kahlkopf und einer großen, goldgeränderten Brille, so etwa auf der Mitte zwischen einem Hausarzt und einem Landadvokaten. Es tut mir wirklich sehr leid, aber es ist nicht meine Schuld. Es ist so ärgerlich mit den Leuten. All meine Pianisten sehen genau wie Poeten aus und all meine Poeten sehen genau wie Pianisten aus und ich denke nur noch daran, wie ich in der letzten Saison einen ganz schrecklichen Verschwörer zum Dinner eingeladen hatte. Einen Mann, der wer weiß, wie viele Leute in die Luft gesprengt hat und stets ein Panzerhemd trug und einen Dolch im Hemdärmel. Und als er kam, stellen Sie sich vor, sah er haargenau wie ein netter alter Geistlicher aus und riss den ganzen Abend Witze. Natürlich war er sehr unterhaltsam und all das, aber ich war entsetzlich enttäuscht. Und als ich ihn nach dem Panzerhemd fragte, lachte er nur und sagte, es sei viel zu kalt, es in England zu tragen. »Ah, da ist ja Mr. Podgers. Mr. Podgers, ich möchte, dass Sie der Herzogin von Paisley aus der Hand lesen. Herzogin, Sie müssen Ihren Handschuh ausziehen. Nein, nicht den linken, den anderen.« »Liebe Gladys, ich halte das wirklich nicht für ganz schicklich«, sagte die Herzogin, während sie kraftlos einen recht schmuddeligen Glacé-Handschuh aufknöpfte. »Schicklich ist etwas Interessantes niemals«, entgegnete Lady Windermere. »On a fait le monde ainsi. Aber ich muss sie miteinander bekannt machen.